Hallo und willkommen zu den Mobility News. Top-Thema diese Woche. Skoda konkretisiert den Epeak als E-Einstiegs-SUV um 25.000 Euro bis zu 430 WLTP-Kilometer, schnelles DC-Laden und richtig viel Nutzwert für die Größe. Außerdem spannend, Ferrari nennt sein erstes Elektromodell Loose und zeigt ein Cockpit gegen den XXL-Display-Trend. AMG bringt den neuen GLC 53, BYD schärft den Atto 3 Evo mit 800 Volt-Technik nach und wir machen ein kurzes Audi-Recap. Die Community inklusive Influencer Dominik Fisch sieht eher A6 und S6 statt A4 und S4 auf den Tarnfotos aus der letzten Woche, die wir in den Mobility News hatten. Das sind wieder 5 spannende und starke Themen jetzt in den News. Abonniert noch schnell den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Jeden Sonntag um 18 Uhr ein neues Video und nach dem Intro geht's sofort los. Ferrari macht bei seinem ersten vollelektrischen Modell jetzt einen sehr bewussten Cut und nennt es nicht mehr Elettrica, sondern Loose, italienisch für Licht. Der Name soll laut Berichten weniger eine Antriebsart beschreiben, sondern eher eine neue Design- und Markenphilosophie. Spannend ist vor allem, was Ferrari schon vor der kompletten Fahrzeugenthüllung zeigt. Den Innenraum. Und der widerspricht dem aktuellen Alles-ist-Display-Trend ziemlich offensiv. Statt riesiger Screenflächen setzt Ferrari auf taktile Klarheit. Mehr echte Schalter, klare Bedienlogik, edle Materialien wie Aluminium und Glas und ein Cockpit, das bewusst wieder mechanisch wirkt. Obwohl es natürlich digital ist. Der große Hingucker ist das neue Lenkrad. Weniger Touch-Overkill, mehr klassische Bedienbarkeit, ergänzt um Satelliten bzw. Pods für Fahrprogramme, Assistenzfunktionen und Fahrdynamik inklusive E-Manettino und separate Dämpfersteuerung. Auch das Instrumenten-Setup geht in eine ungewöhnliche Richtung. Von übereinandergreifenden OLED-Lösungen für einen 3D-Effekt und einem bewussten reduzierten, klar getrennten Anzeige- und Bedienkonzept. Der zentrale Screen ist eher Ergänzung als Mittelpunkt. Das Design stammt nicht nur irgendwie von Ferrari, sondern aus einer Zusammenarbeit mit Love From, dem Kreativkollektiv von Sir Jony Ive, Ex-Apple-Design-Chef, und Mark Newson, die laut Berichten seit rund 5 Jahren bei Ferrari daran arbeiten, eine neue Designsprache zu entwickeln. Die vollständige Enthüllung des Exterieurs wird in verschiedenen Berichterstattungen für Mai 2026 verortet. Das Cockpit ist also ganz klein bewusst gesetzter Teaser, weil Ferrari damit zeigen will, der erste Elektro-Ferrari soll nicht wie ein Ferrari mit Akku und Tablet wirken, sondern wie eine neue Interpretation von der Ferrari-Identität. Leute, ich habe eine Frage an die Menschheit. Ich finde das ehrlich gesagt erfrischend mutig, weil Ferrari hier etwas macht, was sich viele Hersteller nicht mehr trauen. Nicht mehr digital, sondern besser bedienbar. Und zwar so, dass man es schon auf Fotos versteht. Der Loose wirkt im Innenraum wie ein Statement gegen den Einheitsbrei aus XXL-Screens und Wischmenüs. Weniger Show fürs Datenblatt, mehr Fokus auf Haptik, Blickführung und das Gefühl, ein echtes Objekt zu bedienen. Und genau da passt die Love From-Nummer perfekt rein. Wenn ein Ex-Apple-Designer und Mark Newsom mit Ferrari an Klarheit und Materialität arbeiten, ist das kein Zufall, sondern ein bewusstes Gegenkonzept zu diesem überladenen Tech-Look, der bei manchen Autos inzwischen eher nach Smartphone-Shop als nach Sportwagen wirkt. Natürlich bleibt das ein Drahtseilakt. Ferrari verkauft Emotionen und ein Elektro-Ferrari muss seine Emotionen nicht über Laut, sondern über Feedback, Präzision und dieses typische Ferrari-Zeremonie im Cockpit erzeugen. Wenn sich das im echten Ferrari so intuitiv und klar anfühlt, wie es aussieht, kann das ein riesiger Treffer werden, weil Ferrari damit nicht dem Digitaltrend hinterherläuft, sondern ihn neu interpretiert. Wenn es sich aber am Ende nur als Retro-Design mit ein bisschen OLED anfühlt, wird die Diskussion brutal schnell schick, aber ist das noch Ferrari sein? Und jetzt die Frage an euch. Feiert ihr dieses neue haptische Design und die Sprache dahinter? Oder sagt ihr, Ferrari sollte 2026 beim Cockpit lieber maximal futuristisch wirken? Oder auch puristisch? Eure Meinung ist gefragt in den Kommentaren. Mercedes-AMG erweitert die GLC-Familie um den neuen GLC 53 vom Matic Plus und setzt dabei bewusst auf einen klassischen Performance-Ansatz ohne Hochvolttechnik. Statt Plug-in-Hybrid gibt's einen weiterentwickelten 3,0 Liter rein Sechszylinder mit 48 Volt Unterstützung und Fokus auf spontanes Ansprechverhalten. Die Leistung 449 PS, dazu 600 Newtonmeter bzw. kurzzeitig gleichzeitig 640 im Overboost-Modus. Der Startergenerator steuert beim Beschleunigen zusätzlich Leistung und Drehmoment bei, ohne dass extrem geladen werden muss. Den Sprint erledigt der GLC 53 in 4,2 Sekunden von 0 auf 100. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 250 km/h und kann mit Drivers Package auf 270 gesteigert werden. Zur Technik gehören ein 9-Gang AMG Speedshift, die vollvariable Allrad-Variante AMG Performance 4MATIC Plus sowie Hinterachslenkung, und je nach Ausstattung wird es besonders auffällig. Mit dem AMG Dynamic Plus Paket kommen unter anderem ein elektronisch geregeltes Hinterachs-Sperrdifferenzial und ein Drift Mode hinzu. Durchaus ein Novum in dieser Fahrzeugklasse. Optisch bietet AMG zusätzliche Pakete bis hin zu einem zeitlich limitierten Golden Accents Paket. Verbrauchsseitig liegt das Fahrzeug wahrscheinlich so bei 9,2 bis 9,9 Liter auf 100 Kilometer nach WLTP. Mehrere Berichte ordnen das Auto außerdem als Auftakt einer AMG-Motoroffensive ein. AMG will die Bandbreite weiter stärker über Charakter- und Antriebsvarianten spielen, und der GLC 53 steht dabei klar als emotionaler Gegenpol zum extrem elektrifizierten Topmodell in der Baureihe. Alle denken, der neue GLC 53 sei einfach nur noch ein schnelles AMG-SUV. Aber das Interessante an dem Fahrzeug ist genau das Gegenteil. AMG gibt hier ziemlich offen zu, dass nicht jeder Enthusiast Performance nur noch über Hochvolt und Plug-in-Logik erleben will. Genau deshalb fühlt sich dieser Schritt wie ein bewusstes Zurückholen von AMG-DNA an. Direkter, leichter, lesbar im Fahrererlebnis, weniger abhängig vom perfekten Akkufenster und mehr von Gasannahme, Sound und mechanischem Gefühl. Gleichzeitig ist das auch Markenpflege. AMG muss 2026 und 2027 zwei Gruppen bedienen, die Zahlen- und Tech-Fraktion und die, die am Ende einfach ein Auto wollen, das sich jedes Mal nach AMG anfühlt, wenn man morgens losfährt, nicht nur, wenn der Hybrid-Boost gerade ideal mitspielt. Und ja, Drift-Mode in so einem SUV ist natürlich ein Marketing-Leuchtfeuer, aber wenn das Fahrwerk und die Regelstrategie wirklich sauber abgestimmt sind, ist das mehr als Show, weil es dem Auto einen klaren Charakter gibt. Unterm Strich, der GLC 53 wirkt wie das Modell, das AMG wieder erdet, nicht als Rückschritt, sondern als bewusstes Angebot für alle, die Performance nicht über Steckdose definieren wollen. Was hältst du davon? Ist AMG da auf dem richtigen Weg oder bist du immer noch enttäuscht? Skoda konkretisiert den E-Peak als künftiges Einstiegs-E-SUV der Marke. Ein kleines, urbanes SUV im B-Segment mit Frontantrieb und klarer Preisansage um 25.000 Euro. Technisch soll der E-Peak auf einer MEB-Frontantriebsvariante aufbauen und bis zu 430 km WLTP schaffen. Bei den Akkus werden je nach Version LFP für die kleineren Kapazitäten und NMC für die größere genannt, konkret 38, 45 bzw. 55 Kilowattstunden netto. Beim Laden stehen DC je nach Akku 125, 145 bzw. 175 kW sowie AC-Laden mit 11 kW im Raum. Auch die Eckdaten sind inzwischen greifbarer, rund 4,17 Meter Länge, dazu ein für die Klasse auffällig großer Kofferraum mit 475 Litern. Skoda rahmt den E-Peak dabei als Auto für den Alltag, kompakt außen, aber mit dem Anspruch, innen groß zu wirken. Genau deshalb wird der Nutzwert so stark betont und die Markensprache Modern Solid soll hier nicht nur Show sein, sondern der E-Peak soll als neuer, klarer Einstieg in die E-Welt von Skoda funktionieren, ohne wie ein abgespecktes Restverwertungsprojekt zu wirken. Spannend in der Einordnung, Skoda stellt gleichzeitig klar, dass unterhalb des E-Peak kein neues Citygo-formatiges Elektroauto geplant ist, weil man ein noch kleineres EV aktuell nicht rentabel darstellen könne. Das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber Skoda macht hier etwas sehr Unskoda-mäßiges. Und genau deshalb ist es clever. Statt noch kleiner, noch billiger zu versprechen, setzen sie den E-Peak als neue Unterkante, die sich für Käufer richtig anfühlen soll. Bei Platz, Reichweite und auch Nutzwert, aber für die Marke noch wirtschaftlich bleibt. Dass man das A-Segment EV erstmal liegen lässt, ist kein Romantikverzicht, sondern knallharte Markenlogik und erspart Skoda am Ende ein Auto, das zwar Schlagzeilen bringt, aber intern wehtut. Der E-Peak wird dadurch automatisch zum Proof of Value, wenn Skoda es schafft, die 25.000 Euro Story mit einem Innenraum zu kombinieren, der nicht nach Sparprogramm aussieht, kann das Design Design extrem viele eigentlich wollte ich keinen Stromer Leute abholen. Genau hier helfen die technischen Entscheidungen wie LFP bzw. NMC-Spreizung und die abgestuften Ladeleistungen. Das ist kein Technikflex, sondern ein Baukasten, der Preis und Alltag sortieren soll. Die Gefahr ist nur, dieses Segment wird 2026 und 27 zur Hauptkampfarena und da gewinnt nicht der, der am lautesten 25.000 ruft, sondern der, der Lieferbarkeit, Ausstattungspakete und reale Effizienz sauber hinbekommt. Wenn Skoda beim E-Peak die Varianten verständlich hält, statt Optionslabyrinth zu verursachen und die Karre sich im Alltag größer anfühlt, als sie ist, kann das ein echter Bestseller werden. Und jetzt die Frage an euch, wirkt der E-Peak für euch nach Mini-Enyaq oder nach einem eigenständig neuen Skoda-Einstieg? Bin sehr gespannt, was ihr mir dazu in die Kommentare schreibt. BYD wertet das Kompakt-SUV Atto 3 für 2026 massiv auf und nennt das Update folgerichtig Atto 3 Evo, weil es weit mehr als ein klassisches Facelift ist. Technisch wechselt der Evo auf die neueste E-Plattform 3.0, Frontantrieb ist damit Geschichte. Künftig gibt es Heckantrieb oder Allrad. Zudem kommt hinten eine neue Fünflenkerachse, die die oft kritisierte Fahrdynamik verbessern soll. Der größte Schritt ist das neue Lade- und Akkupaket. Die Blade-Batterie wächst auf 74,8 Kilowattstunden. Dazu zieht eine 800-Volt-Architektur ein, wodurch die DC-Ladeleistung auf 220 kW steigt. BYD nennt von 10-80% rund 25 Minuten Ladezeit. Auch bei Leistung und Reichweite legt BYD nach. Das Heckantriebsbasismodell Design bringt 230 kW und 380 Newtonmeter auf die Straße. 0 auf 100 sind in 5,5 Sekunden erreicht, WLTP-Reichweite 510 km. Das Allrad-Topmodell Excellence kommt auf 330 kW und 560 Newtonmeter. Der 0 auf 100 Spurt gelingt in 3,9 Sekunden bei 470 km Reichweite. Beim Nutzwert reagiert BYD auf Europakritik. Der Kofferraum wächst auf 490 Liter. Dazu gibt es erstmals einen Frunk mit 101 Litern. Innen wandert der Wählhebel an die Lenksäule. Zentral bleibt ein 15,6 Zoll Display. Zusätzlich werden Google-Dienste wie Maps und Assistant nativ integriert. Bestellbar ist der Atto 3 Evo laut Berichten sofort. Die ersten Auslieferungen werden fürs Frühjahr genannt. Preislich startet der Hecktriebler bei 44.900 Euro. Der Allradler steht mit 50.990 Euro in der Liste. Dazu nennt BYD 6 Jahre Fahrzeug und 8 Jahre Batteriegarantie. Wisst ihr, warum ich der Meinung bin, dass das für mich genau die Art Update ist, die BYD in Europa braucht? Nicht nur neue Stoßfänger, sondern die zwei größten Nervpunkte gleichzeitig lösen. Laden und Antriebskonzept. 800 Volt plus 220 kW ist in dieser Klasse ein echter Gamechanger, weil der den Atto 3 plötzlich aus der Ecke solide, aber langsam an der Ladesäule rausholt und in Richtung Langstreckenalltag drückt, ohne dass man dafür gleich ein größeres Modell kaufen muss. Genauso wichtig finde ich den Wechsel auf Heckantrieb und die neue Hinterachse, weil damit nicht nur Zahlen besser werden, sondern das Auto im Alltag reifer wirken, sowie ruhiger und präziser sowie weniger hochbeinig sein kann. Genau das, was viele bei chinesischen Erstgenerationen noch vermissen. Und ja, 44.900 Euro Einstieg ist kein Schnäppchen, aber wenn Laden, Effizienz, Software und Packaging jetzt wirklich sitzen, wird der Preis plötzlich viel leichter zu erklären, weil der Gegenwert sichtbarer wird. Spannend wird am Ende eine Sache, ob BYD diese neue Ladeperformance auch wiederholbar stabil hinbekommt, also nicht nur einmal Best Case, sondern auch bei Kälte, hoher Autobahnlast und mehreren Stopps hintereinander. Wenn das passt, ist der Atto 3 Evo nicht nur besser, sondern ein Signal, dass BYD in Europa schneller lernt als manche etablierte Marke. Und jetzt ehrlich, feiert ihr so einen radikalen Techniksprung unter fast gleichem Blechkleid oder wirkt das auf euch eher wie zu viel Update auf einmal? Ich bin wirklich gespannt, was das Update hier bei der Community auslöst. Kurzes Update zu unserem Audi Wintertest-Spotting aus Norwegen. Die Richtung hat sich durch eure Kommentare spürbar verschoben. Wo wir letzte Woche noch eher Richtung Viererfamilie gedacht haben, läuft der Konsens inzwischen deutlich stärker auf die A6-Schiene hinaus. Also A6, A6 Allroad als Basis und dazu die sportlichen Ableitungen S6 und RS6. Auch Dominik Fisch hat das in den Raum gestellt in seinem Kommentar, das ist der neue S6. Und genau dieser Tenor zieht sich durch viele Rückmeldungen. Proportionen und Auftreten passen euch eher zum größeren Paket als zur Mittelklasse. Beim RS-Thema ist natürlich die Sortierung relativ, denn der RS6 war ja sowieso schon dabei. Während der SUV im Konvoi eher als Begleitfahrzeug oder als noch nicht final einzuordnende Sportvariante gesehen wird. Vor allem, weil uns dort eben die entscheidenden Heckperspektivfotos fehlen. Unterm Strich heißt das, wir korrigieren die Einordnung aktuell in Richtung A6, S6 bzw. RS6 Umfeld mit dem Hinweis, dass Tarnung genau dafür gemacht ist, uns aufs Glatteis zu führen, und die endgültige Bestätigung ist logischerweise erst mit der Premiere dann final. Wenn Autotester und Influencer Dominik Fisch so klar sagt, neuer S6, ist das ein klares Signal im Einklang mit der Rückmeldung der gesamten Community. Ganz ehrlich, genau deshalb liebe ich diese Erlkönig-Themen und gleichzeitig sind sie auch die perfekte Falle. Die Fahrzeuge sehen sich in der Tarnung oft absichtlich zu ähnlich, damit man eben genau in dieses A4 oder A6 Schattenboxen gerät. Vor allem, wenn Audi gerade selbst an Namen, Linien und Ableitungen arbeitet. Umso wertvoller ist eure Community-Arbeit. Ihr habt nicht nur kritisch geschrieben, sondern sauber begründet. Für uns ist das ein Zeichen, unsere Erstthese nicht stur zu verteidigen, sondern nachzuschärfen. Für mich ist das auch ein Reminder, bei allen Prototypen in Tarnfolierung kommt es auf das Gesamtbild, aber auch auf Kleinkram an. Beispielsweise Heckleuchtenlogik, Proportionen der Hinterachse, die Breite über den Radläufen und ob die Performance-Details wirklich nach RS aussehen oder nur nach sportlichem Testträger. Wir bleiben deshalb bewusst vorsichtig. Es ist sehr gut möglich, dass wir den Viererumbau in diesem Fall überschätzt haben und es deutlich mehr nach A6 S6 aussieht. Aber den Haken setzt erst die Premiere. Und jetzt interessiert mich genau eure Sicht. Wenn ihr diese Fotos jetzt nochmal mit A6 S6 Brille anschaut, wirkt das für euch klarer als letzte Woche oder seht ihr weiterhin Indizien, die doch für die Mittelklasse sprechen und das Comeback vom A4? Ich bin gespannt, was ihr jetzt dazu sagt. Das war's für diese Folge von den Mobility News. Wenn ihr mehr sehen wollt, klickt jetzt gerne hier oben für unser neuestes Video und darunter findet ihr die Playlist mit all unseren Fahrzeugreviews. Wie immer sehen wir uns dann in der nächsten Woche wieder, immer sonntags 18 Uhr. Abonniert unbedingt noch schnell den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Bis dahin, Leute, Dankeschön fürs Zuschauen und bleibt mobil. We'll be right back.